Schon mal überlegt, was Forscherinnen und Wissenschaftler in Ostbayern eigentlich so machen den ganzen Tag? Wir finden's raus und sagen's dir. Verständlich, ab und an ein wenig provokant und ganz sicher auf den Zahn gefühlt. Denn im Elfenbeintürmchen gibt es eine Menge toller Geschichten zu entdecken. Forschungsfunk, ein Wissenschaftspodcast der TH Deggendorf.
Herzlich willkommen zum Forschungsfunk der THD. Wir sprechen immer über interessante Themen, manchmal auch spezielle Themen. Heute haben wir vielleicht ein super spezielles Thema. Es geht nämlich um den Formen-, Werkzeug- und Modellbau. Denn es gibt an der Technischen Hochschule Deggendorf seit kurzem, seit Ende letzten Jahres, ein spezielles Institut, das Institut für Formen-, Werkzeug- und Modellbau. Jetzt mögen manche vielleicht denken, oh Gott, was ist das? Aber ich kann versprechen, ich war vor einigen Jahren mal zum ersten Mal im Großraumlabor und habe mir die Sachen angeschaut. Das sind Themen, mit denen man sich als normaler Mensch irgendwie nie beschäftigt, die aber trotzdem wirklich faszinierend sind und auch spannend sind. Und heute bei uns auf der Podcast-Couch sitzt Professor Nikolaus Urban. Er ist an der Fakultät Angewandte Naturwissenschaften und Wirtschaftsingenieurwesen der Technischen Hochschule Deggendorf und einer von vier Köpfen dieses Instituts. Herzlich willkommen, Nikolaus. Und vielleicht kannst du kurz sagen, wer da noch in diesem Team ist. Vier Männer sind es tatsächlich, die dieses Institut leiten.
Ja, vielen Dank für die Einladung, dass ich da sein darf. Wir sind tatsächlich zu viert. Also ich bin nur stellvertretend für meine drei Kollegen heute hier. Wir sind vier Professoren, wir haben unsere Kräfte gebündelt das haben wir deswegen gemacht, weil wir die gesamte Prozesskette der Werkzeugentstehung abbilden möchten. Und wenn man diese Prozesskette im Gedanken mal vorne angeht, dann beginnt es beim Werkstoff und bei der Materialwissenschaft und bei der Verarbeitung von in der Regel Eisen. Mhm. Und hier haben wir einen Kollegen, Professor André Briodowski vom TC Parsberg-Lüttburg, der sich eben genau mit diesen Themen beschäftigt. Dann haben wir auch vom TC Parsberg-Lüttburg den Kollegen Anton Schmeitzel, der mit dabei ist, der sich insbesondere mit der additiven Fertigung beschäftigt, metallbasiert, da innovative Verfahren entwickelt. Und dann kommen zwei Deggendorfer ins Spiel. Zum einen mein Kollege Professor Ludwig Gansauge, der sich mit dem Werkzeug- und Formenbau seit seiner gesamten wirtschaftlichen und auch wissenschaftlichen Karriere beschäftigt und die gesamte Prozesskette abdeckt. Und ich runde das Ganze ab. Ich transferiere die ganzen Methoden und Konzepte, die dort entstehen, in das digitale Zeitalter. Ich bin also der Experte für die Digitalisierung im Werkzeug- und Formenbau.
Okay, also zwei Leute, die an einem Campus der THD antworten. Wir haben ja insgesamt 16 Forschungscampi aktuell und zwei Kollegen, die hier in Deggendorf arbeiten. Bei Werkzeug denken die meisten wahrscheinlich erstmal an einen Schraubenschlüssel oder einen Schraubendreher. Aber darum geht es heute hier nicht, sondern es geht darum, wie zum Beispiel wird die Tür eines Fahrzeugs oder wie wird das Gehäuse einer Kaffeemaschine gemacht. Und dafür braucht man eben Werkzeuge und um die geht's hier. Vielleicht kannst du uns einfach mal zum Anfang erklären, was es bedeutet, Formenbau, Werkzeugbau, Modellbau.
Ja, also die Beispiele, die du gebracht hast, waren schon exakt richtig. Wenn wir in den Alltag schauen, nehmen wir eine Kuchenform. Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Analogie zu dem, was wir tun. Ja. Wenn wir zu Hause einen Kuchen backen wollen, dann ist der Kuchen wie in unserer Welt, in unserem Jargon, der Artikel, also das Teil, das wir herstellen wollen, den Kuchen wollen wir haben. Und dafür brauchen wir in dem Fall die Kuchenform. Und wenn man es ganz einfach ausdrücken möchte, dann kümmern wir uns eben dafür, dass die Kuchenformen hergestellt werden. Nur, dass es natürlich deutlich komplexer ist in der Praxis, um beispielsweise, hier am Tisch steht ein Glas, eine Form herzustellen, in der dann dieses Glas, da kommt flüssiges Metall rein, gefertigt wird. Und die Form muss natürlich nicht nur einem Glas standhalten, sondern muss im besten Falle Millionen Stückzahlen produzieren, um wirtschaftlich zu sein. Und da kommt eine ganze Menge Technik zusammen. Da kommen auch spezielle Fähigkeiten der Unternehmen, die sowas herstellen können, zum Tragen. Und in dem Themengebiet tummeln wir uns.
Okay, jetzt ist klar, Ja, sowas braucht man natürlich. Aber ihr habt jetzt ein Institut dazu gegründet, ein Forschungsinstitut dazu gegründet, zusammen mit der Wirtschaft, zusammen mit der Industrie. Was war eure Motivation oder was war der Antrieb, jetzt hier so ein Institut zu gründen an der Technischen Hochschule in Deggendorf?
Ja, die Aktivitäten laufen ja schon auch deutlich vor meiner Berufung schon länger an der Hochschule als Schwerpunkt, als Teil der wissenschaftlichen Tätigkeit, die an der Hochschule laufen. Jetzt haben wir eben eine kritische Masse erreicht, wo wir gesagt haben, wir wollen das nicht nur unter der Motorhaube machen, sondern wir machen jetzt die Motorhaube mal auf. Wir wollen eine Plattform auch öffentlich darstellen, wo wir nochmal deutlicher und auch für unsere Partner besser greifbar darstellen wollen, dass diese Aktivitäten in Deggendorf laufen und stattfinden, dass wir Technologie entwickeln und dass wir Ansprechpartner sein wollen auf neutralem Grund als staatliche Hochschule. Und dabei soll uns dieses Institut helfen, einfach die Sichtbarkeit zu erhöhen, zusätzliche Partner zu gewinnen, aber auch das ganze Wissen, das einfach eben unter der Motorhaube schon entwickelt wurde, jetzt auch in die Praxis rauszubringen. Mhm. Und dabei hilft uns das Institut.
Also wir haben ja zwei Seiten. Wir haben einmal die Forschung, die hier jetzt in Deggendorf stattfindet. Wir haben auf der anderen Seite die Wirtschaft. Die Forschung sagt, die ja Deggendorf sagt, wir wollen mit dem, was wir machen, nach außen treten. Aber ich glaube, es ist ja andererseits auch so, dass die Wirtschaft da auch einen Bedarf hat. Deutschland war, soweit ich das weiß, mal Marktführer im Formen, im Werkzeugbau, hatte die Nase weit vorne. Inzwischen hat Asien uns ja den Rang abgelaufen, ist auch ein Stück weit enteilt. Das heißt, hier besteht ja auch Handlungsbedarf von der anderen Seite, von der Wirtschaftsseite.
Absolut. Wenn man sich ein paar Zahlen anschaut, ganz aktuelle Zahlen liegen aktuell leider nicht vor, aber so in der Vergangenheit, die letzten 10 Jahre, konnte beobachtet werden, dass der durchschnittliche Marktpreis für ein Werkzeug so knapp 10% nach unten gegangen ist, während, wir kennen es alle, die Lohnkosten, die Materialkosten, alle Kosten für eine Produktion in Deutschland massiv gestiegen sind. Das heißt, hier ist einfach ein riesen wirtschaftlicher Druck da. Und dann ist noch der zweite Punkt. Der typische Werkzeug- und Formenbauer ist ein KMU mit weniger als 50 Mitarbeitern. Das bedeutet, diese Unternehmen können diese Mehrkosten nicht durch eine Produktion kompensieren, wie das zum Beispiel ein großer Tier-1-Automobilzulieferer könnte, der auch einen internen Werkzeugbau hat. Das bedeutet, unsere Kunden, diese KMUs, haben einen enormen Bedarf an Innovation, haben aber auf der anderen Seite einfach nicht den organisatorischen Rahmen, um das in großem Maßstab selbst betreiben zu können, wie das eben die großen Unternehmen mit eigenen Abteilungen tun können. So, und hierfür schaffen wir ein Angebot mit dem Institut, dass wir diese Themen bündeln, immer in Konsortien mit mehreren Unternehmen, mit mehreren KMUs, gemeinsam Lösungen entwickeln, um die Wirtschaftlichkeit und die Konkurrenzfähigkeit unserer Unternehmen nachhaltig zu sichern oder sogar wiederherzustellen.
Heißt, es ist im Prinzip die gleiche Strategie, die wir in Deutschland schon immer haben, dass wir sagen, okay, wir brauchen Vorsprung an Technologie, wir brauchen Vorsprung an Innovation, weil wir, wenn es ums reine Produzieren geht, einfach nicht mithalten können mit Regionen, wo wo Lohnkosten viel niedriger sind, wo ganz andere Verhältnisse herrschen.
Absolut. Und es ist entscheidend, dass wir hier wieder aufholen, das, was wir die letzten 20 Jahre verspielt haben, wieder zurückholen. Wenn man sich anschaut, jeder Alltagsgegenstand, den wir hier haben, eben jedes Trinkglas, jede Lebensmittelverpackung, die wir im Supermarkt so sehen, jede Plastikflasche, die wird in einer Form oder in einem Werkzeug hergestellt. Und wir müssen in der Lage sein, solche alltäglichen Güter weiterhin selber vor Ort zu produzieren. Das sind wir nur, wenn wir die Werkzeuge dafür auch vor Ort produzieren können. Ansonsten kommen wir wieder in Abhängigkeiten.
Das ist genau der Punkt, den ich am Anfang gemeint habe. Man macht sich überhaupt keine Gedanken darüber. Man denkt, ja, okay, da steht ein Glas, da habe ich eine Verpackung, die reiße ich auf. Aber dass auch dafür, was da sein muss, um diese Verpackung oder dieses Glas oder die Autotür erstmal zu produzieren, da denkt man nicht dran. Aber ich finde es ein sehr interessantes Thema. Man hört immer wieder, ja, die Industrialisierung hier in Deutschland. Ist das auch ein Teil dieser Deindustrialisierung, dass wir im Werkzeug, im Formenbau einfach am Boden verloren haben?
Ja, also sicherlich nicht nur in der Branche, leider. Aber wir verlieren sukzessive Schlüsselfähigkeiten. Und ich würde sagen, dass der Werkzeug- und Formenbau eine Schlüsselfähigkeit ist. Es ist halt so, wenn man gewisse Dinge nicht mehr selber macht, dann verliert man die Kompetenz, es relativ schnell wieder doch selbst zu tun. Wir werden das in anderen Branchen auch sehen, im Bereich Verbrennungsmotor zum Beispiel. Da wird es vielleicht ähnlich sein. Aber ganz klar, beim Werkzeug- und Formenbau ist es auch so, ja.
Würdest du dann den Werkzeug- und Formenbau auch, sagen wir mal, zumindest in gewisser Weise in den Bereich der kritischen Infrastruktur ziehen? Weil wenn ich keine Formen mehr habe, kann ich ja selber nichts mehr produzieren, ne?
Ich kann noch produzieren, aber dann in Handarbeit, wie früher der Käfer Kotflügel gebaut wurde. Ne? Genau, also ich kann das schon noch, aber gerade überall da, wo ich Hightech produziere, ist es nahezu ausgeschlossen. Ein Beispiel in der Chipindustrie. Da gab es ja jetzt Initiativen, wieder die Chipfertigung auch nach Deutschland zurückzuholen mit großen Investitionen. Ja, ist es ein richtiger Punkt. Aber das viel größere Problem ist da, was macht man mit diesen Chips? Die Chips müssen irgendwo eingepackt werden. Die brauchen ein Kunststoffgehäuse. Es muss kontaktiert werden. Dieses Kunststoffgehäuse muss gefertigt werden. Und diese Fähigkeiten haben wir schon nicht mehr. Wir können zwar den Chip fertigen, aber das drumherum nicht mehr. Das wird alles auch wieder in Fernost gemacht und da haben wir nichts gewonnen, wenn wir Chips brauchen, die funktionieren. Ne? Und da spielt der Werkzeugbau an vielen, vielen entscheidenden Punkten eine wichtige Rolle.
Okay. Der Markt, von dem wir hier sprechen, wie groß ist der ungefähr?
Ja, ist schwierig, da seriös eine Angabe zu geben. Es gibt eine Umfrage, die regelmäßig gemacht wird, die kommt von den Kollegen aus Aachen, von der Werkzeugbauakademie. Da sind die letzten Zahlen, glaube ich, von 2020, die sagen, dass der Markt so ein bisschen über 5 Milliarden Euro hergibt bei ungefähr 50.000 Mitarbeitern. Ist also wirtschaftlich gesehen überschaubar. Wichtig ist halt der Hebel, der dahinter steckt. Ne? Was ermöglichen diese 5 Milliarden Umsatz, um damit zu arbeiten und eben speziell in den kritischen Infrastrukturen und im Hightech-Bereich geht ohne präzise Werkzeuge nichts.
Mhm. Der 3D-Druck, der hatte ja einen großen Hype. Der entwickelt sich immer noch weiter, aber der Hype ist so ein bisschen abgeklungen. Der spielt natürlich auch in die Richtung rein, weil wenn ich sage, okay, ich drucke mir alles im Drucker aus, dann brauche ich ja kein Formwerkzeug mehr. Wie ist da die Situation? Oder spielt es überhaupt eine Rolle? Oder ist es einfach nur so, eben einfach nur Hype, wo man sagt, na okay, aber wenn man es genau anschaut?
Also ich glaube, der Hype ist durch. Jetzt sind wir im Bereich der Vernunft wahrscheinlich. Und wenn man es vernünftig betrachtet, wenn wir was produzieren wollen, spielt immer die Wirtschaftlichkeit eine Rolle. Hm. Und hier ist es einfach so, dass das Massengüter, eben denken wir an Gläser, an Waschmaschinen, an Kotflügel oder sonst etwas. Das kann ich in Masse einfach nicht zu den Bedingungen additiv fertigen, wie wenn ich das konventionell in einem Werkzeug und dann mit einer hohen Produktivität und einer hohen technologischen Reife auch fertige. Der 3D-Druck hat aber natürlich seine Potenziale und überall dort, wo wir eben mit einem Werkzeug nicht hinkommen. Und das ist bei weitem nicht alles. Also alles, was irgendwie Hinterschnitte, komplexe, sehr komplexe Formen hat. Dort kommt man mit einem Werkzeug häufig nicht so einfach hin, um das herzustellen. Und dort hat der 3D-Druck auf jeden Fall seine Potenziale. Und da kann er auch wirtschaftlich sein. Wenn man sich anschaut, wie es auch in Parsberg der 3D-Druck zur Werkzeugfertigung genutzt werden soll, dann sieht man eben dort, ein klassisches Werkzeug ist im Grunde ein großes Stück Stahl, das bearbeitet, gefräst wird. Das ist einfach die wirtschaftlichste Methode, aber überall dort, wo ich in dem Werkzeug ganz komplexe dreidimensionale Kühlkanäle unterbringen muss, dort könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, additiv das Bauteil aufzubauen, weil eben diese Kühlkanäle, ich kann nicht um die Ecke bohren, ich kann nur gerade reinbohren. Mhm. Der 3D-Druck kann das darstellen und dort ist das wiederum ein Potenzial, ganz klar.
Ja. Ich kann mich aber erinnern, wir haben hier schon mal auch mit einem anderen Kollegen von dir, mit Matthias Hien vom Campus in Cham, über Druckerfarmen gesprochen, also eine gewisse Kapazität, Massenkapazität in Anführungsstrichen, vielleicht hat der 3D-Druck, aber natürlich nicht in einem Bereich, wo zig Millionen gedruckt werden müssen, ne?
Genau, da sollte man sich überlegen, ob man das mit anderen Technologien machen kann. Man kann sich es anschauen, in Osteuropa, in der Ukraine, die ersten Drohnen, die waren alle 3D gedruckt. Das funktioniert auch. Wenn es funktionieren muss, kriegt man das hin. Trotz allem gibt es speziell dann eben, wenn es um Wirtschaftlichkeitsbetrachtung geht, einfach produktivere, günstigere Verfahren und je weniger Änderungen ich dann in dem einzelnen Bauteil habe, desto mehr lohnt sich ein Werkzeug, das dann das Ganze deutlich schneller herstellt.
Okay, schauen wir mal ein bisschen auf das Institut. Ihr forscht, seid natürlich Forscher, Forscherinnen. Was kann man denn beim Werkzeugbau erforschen? Also ich stelle mir vor, okay, ein Fahrzeughersteller sagt, ich brauche eine Tür, die schaut im digitalen Modell so und so aus. Dafür brauche ich ein Modell, das dieses Blech entsprechend biegt. Aber was kann man da erforschen? Am Anfang hast du ja die Kette schon angesprochen.
Genau. Also ich gehe nochmal die Kette einfach entlang und führe die einzelnen Aspekte nochmal kurz vor. Also es beginnt ja immer irgendwo beim Werkstoff oder bei einem Material. Ich kaufe mir einen großen Block Stahl, Werkzeugstahl, der bearbeitet werden muss. Ne? Und hier geht es darum, wir sprechen hier über Gewichte von 10, 12 Tonnen Gewicht, die dieser Stahlblock erstmal hat. Das heißt, der ist in der Beschaffung, also Rohmaterial, schon mal relativ teuer. Und ich baue ein Werkzeug in der Regel genau einmal. Das heißt, die Bearbeitung dieses Stück Stahls sollte möglichst beim ersten Mal zu 100% passen, dass ich das nicht nochmal mache. Das heißt, geeignete Bearbeitungsverfahren. Und auch hier gibt es kontinuierlich neue Materialien, neue Technologien, wie das bearbeitet werden kann. Und ganz wichtig, wir wollen ja nicht nur ein gutes Endergebnis haben, sondern wir wollen auch verstehen, warum etwas so funktioniert. Das heißt, auch der digitale Zwilling, die Simulation dazu ist ganz wichtig und das schauen wir uns an. Das passiert insbesondere in Parsberg. Und dann nochmal zurück zu dem, was wir in Deckendorf insbesondere tun. Wir schauen uns die Entstehung dieses Werkzeugs an. Also eben, wie du gesagt hast, der Kunde hat eine Geometrie und möchte gern dafür ein Werkzeug. Und wir schauen uns an, okay, welche Gegenform zu diesem Artikel, der produziert werden soll, ist denn notwendig? Und wie genau muss das gefertigt werden zum Beispiel? Es gibt ja in dem Werkzeug ganz, ganz viele verschiedene Oberflächen, die entsprechende Funktionen realisieren. Das heißt, manche Oberflächen sind dazu da, dass das Werkzeug auf und zu gehen kann. Andere Oberflächen sind dazu da, dass der Artikel, der da drin entsteht, das Glas, der Kotflügel, eine schöne glatte Oberfläche hat. Und diese Funktionsoberflächen, die sind, die werden aktuell ja händisch konstruiert von dem Werkzeugkonstrukteur. Und wir schauen uns an, welche Logiken bewirken, dass eine Anforderung vom Artikel, vom zu produzierenden Teil, aufs Werkzeug zu einer gewissen technologischen Eigenschaft im Werkzeug führt. Also diese logischen Ketten. Und dann, sobald wir da sind wir schon relativ weit, dass wir das verstehen. Und dann gehen wir dazu über, dass wir uns überlegen, okay, welche Eigenschaften des Werkzeugs bringen denn welche organisatorischen Aspekte mit sich in der Produktion? Heißt, ich brauche Passungen. Wie fertige ich denn typischerweise in einem Unternehmen A diese Passung? Mache ich das mit der bestmöglichen Technologie, die ich zur Verfügung habe? Und wenn ich in Unternehmen B schaue, wie macht es ein Unternehmen B? Und kann man vielleicht sogar was voneinander lernen? Das Endziel dieses sehr abstrakten Gedankens ist, dass wir die Unternehmen befähigen, zu kollaborieren, dass also, wenn ein Maschinenausfall in einem Unternehmen A stattfindet, er beim Unternehmen B anrufen kann und sagen kann, hey, kannst du mir das fertigen? Und der sagt, ja, kann ich machen. Und Unternehmen A hat aber die Gewissheit, dass Unternehmen B genauso gute Qualität liefert und genau das liefert, was Unternehmen A selbst gefertigt hätte. Dafür braucht man zum einen ein Verständnis eben, wie so ein Werkzeug aufgebaut ist, wie es entsteht und zum anderen auch, wie der Organisationsablauf dahinter so ausschaut in der Werkzeugproduktion. Und diese Aspekte schauen wir uns an und wenn wir wissen, wie machen wir es, können wir auch berechnen, okay, wie teuer ist es, wo sind Optimierungspotenziale und können das letztlich in der digitalen Fabrik auch mit darstellen.
Wir haben jetzt ein paar Mal gesagt, man muss ein Teil millionenmal herstellen können. Kann jeder nachvollziehen. Das Interessante ist aber ja, dass auch dieses Werkzeug, das man nur einmal hat oder wahrscheinlich 10-mal, damit man auch Reserven hat, muss ja 1 Million Mal in der gleichen Präzision das herstellen. Ne? Also die Tür, die ich da forme, die darf ja nicht 3 Millimeter mal abweichen und dann 5 und dann ist es wieder so, wie es sein soll. Also auch dieses Werkzeug muss ja unglaublich langlebig sein und präzise sein.
So ist es. Und da kommt jetzt eben das entscheidende Know-how der Werkzeugbauer zum Tragen. Ja? Die wissen genau, was sie tun müssen, um das zu realisieren. Und da hatten wir in der Vergangenheit in Deutschland und vielleicht auch in Europa einen technologischen Wissensvorsprung, dass das einfach gut war. Man muss aber sagen, da hat eben Fernost, insbesondere China, massiv aufgeholt. Das wissen die inzwischen auch. Aber das ist so das Kern-Know-how, wie sowas realisiert wird. Absolut.
Du hast mir im Vorgespräch was sehr Interessantes erzählt. Und zwar hast du gesagt, all die Werkzeuge, die man braucht, um ein Modell eines Fahrzeugs zum Beispiel herzustellen, die würden, wenn man sie zusammenstellt oder zusammenwirft, unseren ganzen Campus, die meisten kennen jetzt vielleicht nicht unseren Campus, aber er ist ziemlich groß, die würden allein die Werkzeuge für diese ganzen Einzelteile, große Teile, kleine Teile, winzige Teile, mittelgroße Teile, würden den ganzen Campus füllen. Jetzt die Frage für mich ist, wenn ich jetzt Autohersteller bin und sage, okay, wir haben ein neues Modell, in 2 Jahren soll das auf den Markt kommen, dann brauche ich ja für all die Teile, die ich konstruiert habe, die ich entworfen habe, die ich designt habe, Werkzeuge. All diese Werkzeuge, die praktisch dann am Ende eben mal auf einen Campus passen würden. Wie geht man denn sowas an? Wahrscheinlich gibt es ja nicht den einen. Du hast vorher gesagt, meistens sind es kleine und mittlere Unternehmen, die Werkzeugbauer sind. Wahrscheinlich wird sich das aufteilen, diese hunderte von Werkzeugen auf ganz viele einzelne Hersteller. Wie geht so eine Firma das an, um die richtigen Werkzeugbauer haben, die wahrscheinlich auch miteinander irgendwie kollaborieren müssen?
Ja, genau, richtiges Stichwort. Also grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass die meisten großen OEMs im Automobilbereich zum Beispiel auch einen Teil zumindest intern fertigen werden. Also die haben einen internen Werkzeugbau. Und das, was den Rest, der wird ausgeschrieben typischerweise. Ja, und auf diese Ausschreibungen können sich dann Unternehmen bewerben. So, jetzt sind es allerdings eben nicht Ausschreibungen, ein Werkzeug für den Fensterheber oder sowas, für dieses kleine Teilchen, dafür bräuchte man Werkzeug in dieser einen Ausschreibung, sondern das sind ganze Pakete. Das können Module sein, das heißt also alle Werkzeuge, die erforderlich sind, zum Beispiel um eine Tür, so eine Türpappe und die komplette Installation zu fertigen oder sogar noch mehr oder das komplette Interieur im Cockpit zum Beispiel. So, und vollkommen richtig, das sind dann 10, 20, 50 oder noch mehr Werkzeuge in so einem Paket drinnen, weil für den OEM toll, im Paket kann man vielleicht einen günstigeren Preis auch noch rausholen. Und das trifft auf unsere KMUs mit typischerweise unter 50 Mitarbeitern. Die könnten sowas, so ein großes Paket, die können das gar nicht annehmen. Die können sich darauf nicht bewerben. Das ist natürlich ein großes Dilemma für die. Ne? Sie könnten es technologisch und in der Masse könnten sie es alle auch, aber organisatorische Rahmenbedingungen verhindern das. Und das ist jetzt auch nichts Neues. Es ist ja auch so, dass Autos produziert werden. Also irgendwie funktioniert es. Und wie funktioniert es häufig, dass eben größere Unternehmen dann mehr oder weniger als Generalunternehmer auftreten und das Risiko komplett übernehmen und dann eben Unteraufträge vergeben. Das ist aber heute ganz, ganz stark von manuellen Tätigkeiten geprägt. Ja? Also da wird telefoniert, da werden E-Mails geschrieben, kannst du das übernehmen, kannst du das machen? Das ist also ein sehr stark an Personen und Beziehungen hängendes Geschäftsmodell, das auch manchmal schief geht, muss man dazu sagen. Was wir verfolgen und wo wir Lösungen schon entwickelt haben, ist, dass man diese Aufteilung eben kollaborativ automatisch und weitestgehend durchdigitalisiert umsetzen könnte. Das heißt, wir verstehen, was in diesem Werkzeugpaket an Anforderungen, an technologischen Anforderungen drin ist. Wir können die extrahieren, diese Anforderungen. Dann wissen die Unternehmen genau, okay, welches Werkzeug hat feine Oberflächen, welches hat vielleicht grobe Oberflächen, was kann ich denn machen? Und dann kann man auch prüfen, eben passt das zu dem Fertigungspark, das ein Unternehmen hat. Dann weiß man vielleicht noch, okay, diese Oberflächen brauchen eher länger, die anderen dauern nicht so lang. Dann kann ich also schon relativ gut kalkulieren, wie lange brauche ich für ein Werkzeug, was muss ich tun, welche Maschinen brauche ich dafür, welche Kompetenzen, und dann kann ich eben weg von diesem auf Zuruf, auf Best Practices, das in den Köpfen der Menschen vorhanden ist, von dem weg, hin zu Zahlen, Daten, Fakten, was brauche ich, wer kann es machen, wer kann es liefern, in welcher Zeit, und den Sprung, den bereiten wir gerade vor, dass wir den auch letztlich für die breite Öffentlichkeit verfügbar machen können, um eben dann dort auch den KMUs die Tür wieder zu solchen Ausschreibungen zu öffnen.
Muss ich mir das dann als Art Plattform vorstellen, wo quasi jeder, also OEM, Other Equipment Manufacturer, wo jeder Zulieferer sagt, okay, das sind meine Kompetenzen, mit dem, das kann ich machen, und dann, weiß ich nicht, jemand ist so programmiert oder eine KI, ich weiß.
Ja, also letztlich ist die Idee dahinter, wir nehmen ein Werkzeug oder einen ganzen Werkzeugpool, das ist egal, und wir zerlegen den in seine elementaren Eigenschaften, in seine Features. Da stecken Oberflächen dahinter, und jede Oberfläche muss durch ein Werkzeug, durch einen Fräser gefertigt werden, und jede Oberfläche hat eine Beschreibung, wie genau sie gefertigt werden muss. So, und das kann ich natürlich aggregieren auf ein Bauteil und auf ein Werkzeug. Das heißt, ich weiß genau, was in diesem Werkzeug drin steckt. Ich weiß nicht nur, da sind 10 Löcher drin, sondern da sind 5 Passungen und 5 Durchgangsbohrungen drin. Und dann kann ich prüfen, okay, kann ich jetzt diese 10 Bohrungen, davon 5 Passungen, kann ich die bei mir fertigen? In welcher Zeit habe ich Kapazität? Welche Maschinen brauche ich dafür? Das heißt, wir zerlegen wirklich in der virtuellen Welt natürlich die Werkzeuge in ihre Urbestandteile, wir nennen sie Features, und prüfen auf der Basis, welche Fähigkeiten brauche ich dagegen, welche technologischen Fähigkeiten, um das zu realisieren. Was kommen für Kosten mit den Fähigkeiten her und welche Zeiten, welche Ressourcen brauche ich dafür?
Also, so wenig ich mir Gedanken darüber gemacht habe, wie entsteht eigentlich so ein Fahrzeug? Man sieht halt dann das Laufband, da fahren sie alle runter. Aber dass man dafür auch wieder nicht nur Roboter braucht oder Menschen auch noch braucht, die es zusammenbauen, sondern auch Maschinen, Werkzeuge, Formen und so weiter, die das Ganze, die Teile formen. So wenig habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was passiert eigentlich, wenn ein Produkt, beim Auto sind es wahrscheinlich viele Werkzeuge, können wir gerne bei dem Beispiel bleiben, wenn ein Produkt offline geht, wenn man sagt, okay, das Fahrzeug stellen wir nicht mehr her, aber man hat ja diesen ganzen Campus voller Werkzeuge, die teuer sind, die hochpräzise sind, die auf Langlebigkeit natürlich aufgebaut sind, während unsere Welt ja immer kurzlebiger wird. Was passiert mit denen? Das ist ja praktisch Edelschrott. Oder was passiert mit denen?
Ja, es ist Edelschrott, aber eben nur für dieses eine spezifische Teil. Ja, man kann verschiedene Dinge damit tun. Ne? Das kommt ein bisschen darauf an, wie die Ersatzteilsituation aussehen soll, jetzt für das Auto zum Beispiel. Ja? Im besten Falle, würde ich jetzt mal sagen, ist das Werkzeug nahe an der Verschleißgrenze und es muss sowieso überarbeitet werden und wird dann verschrottet. Also es hat seinen Dienst getan. Und ich habe vielleicht noch ein paar Ersatzteile produziert, die ich dann einlagere. Ich kann natürlich anstatt, dass ich Ersatzteile produziere, auch einfach die Werkzeuge einlagern und bei Bedarf wieder eine neue Kleinserie auflegen von neuen Kotflügeln oder sowas. Alternativ kann ich natürlich auch diese Werkzeuge verkaufen, sofern das eigene Geschäftsmodell auch zulässt, ja, weil mit dem Werkzeug, da steckt ja das Design auch drin, das sind ja auch Designrechte. Ich kann das Werkzeug also jemandem geben, verkaufen, überlassen, der dann den Ersatzteildienst für mich auch übernimmt am Ende des Tages. Ne? Und dann bei Bedarf diese Teile nachproduziert oder ja eben speziell sich eben auf die Logistik dieser Werkzeuge, auf die Lagerhaltung und dann die Produktion wieder aufsetzt. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich denke, da gibt es auch alle Wege, die so gegangen werden. Man muss mal ganz klar sagen, es gibt natürlich bei den Werkzeugen auch Exoten. Wir denken mal an so eine Gigapresse von Tesla in Grünheide oder sowas. Das sind so große Werkzeuge, die auch so große Lagerkosten verursachen und die auch keiner wirklich nutzen kann, weil diese riesen Druckgussmaschinen ja nirgends verfügbar sind, außer bei Tesla. Da ist es wahrscheinlich eine andere Sache, aber bei so einem Scheinwerfergehäusen zum Beispiel, da denke ich, dass das eben über Dienstleister auch ganz sinnvoll abzudecken ist.
Okay, sehr interessant. Euer Interessens- oder der Interessensverband des Werkzeug- und Formenbaus hat letztens, habe ich gehört, so ein bisschen beklagt, dass die politischen Rahmenbedingungen nicht so sind, wie man sich das wünscht. Und die politischen Rahmenbedingungen sind natürlich auch immer die, die den Rahmen abstecken. Einerseits für die Wirtschaft, klar, aber auch für die Forschung, ob man Forschungsgelder kriegt oder nicht. Unabhängig davon, was ist denn eure Erwartung für euer Institut? Was glaubt ihr, was ihr bewirken könnt im Formenbau, im Werkzeugbau?
Also wir können Technologie liefern, wir können Demonstratoren liefern, wir können auch Software-Demonstratoren liefern, wir können Konzepte liefern, aber klar ist auch, wir brauchen für die Entwicklung dafür eine Unterstützung, eben aus öffentlicher Hand. Wenn wir es nicht tun, das ist ganz wichtig, dann tut es leider keiner, weil die KMUs können sich keinen Spezialisten leisten, der das ganztägig tut. Das muss gebündelt an der Hochschule laufen. Und von dem her, wie gesagt, wir können Technologien, Konzepte, Methoden und Erkenntnis liefern. Wir können den Transfer befeuern. Wir können auch natürlich jetzt auch über Startups haben wir einen weiteren Hebel, das zu tun. Aber klar ist, ohne Unterstützung tun wir uns da schwer. Und in direkten Kooperationen geht sowas natürlich auch. Aber auch hier wieder ist einfach die Leistungsfähigkeit unserer Partner eingeschränkt. Man kann das KMU eben nicht mit einem Tier-1-Zulieferer vergleichen. Mhm.
Du hast es sehr schön ausgebreitet, wie vielfältig die Forschung dafür ist, welche ganz verschiedenen Aspekte die hat. Ich weiß nicht, wie viele KMUs sich tatsächlich Forschungs- und Entwicklungsabteilungen leisten können. Und wenn, dann muss sie halt auch sehr vielfältig aufgestellt sein, was natürlich Geld kostet und dann letztendlich sie wieder auf Preise auswirkt. Also es ist wirklich ein super interessantes Thema, sehr komplex und ich hoffe, die Faszination, die mich da gepackt hat dabei, auch, dass wir beide dir ein bisschen weitergeben konnten. Ich danke dir ganz herzlich, dass du heute da warst. Nikolaus Urban vom Campus Kamp bist du ja auch, ne? Und an der TH Deckendorf hier in Deckendorf. Ja, vielen Dank und hoffe, wir haben ein bisschen das Feuer und auch ein bisschen das Interesse für das, was behind the scenes passiert, ein bisschen beleuchten können.
Ja, danke für die Einladung und an alle Zuschauer, einfach mal durch den Supermarkt gehen und sich nochmal überlegen, wo kommen denn die Teile her, die Verpackung, die ich hier einkaufe, wo kommt es denn her? Es ist ganz häufig ein Werkzeug dahinter. Hat Spaß gemacht. Danke. Ja.
Danke. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie dran.
Das war Forschungsfunk, der THD-Wissenschaftspodcast aus dem V-Lab in der Deggendorfer Veilchengasse. Bleib dran, wenn du mehr darüber erfahren willst, worüber an der Technischen Hochschule Deggendorf geforscht wird und was das tatsächlich auch mit dir zu tun haben könnte. Servus und bis zum nächsten Mal.